Im Erdbebengebiet in Myanmar suchen Hilfskräfte aus dem In- und Ausland weiter nach Überlebenden. Erschwert wird die Suche dadurch, dass in dem südostasiatischen Land ein Bürgerkrieg tobt. Berichten zufolge setzt die Militärjunta ihre Angriffe gegen Rebellengruppen fort. Bei dem Beben kamen mehr als 1600 Menschen ums Leben. Es wird befürchtet, dass die tatsächliche Opferzahl deutlich höher ist. Die USA drohen dem Iran mit Bombenangriffen, sollte es keine Einigung im Streit um das Atomprogramm geben. US-Präsident Trump sagte dem Sender NBC, es bestehe auch die Möglichkeit, Sekundärzölle zu verhängen. Die würden Länder treffen, die mit dem Iran Handel betreiben. Iran wiederum drohte mit Angriffen auf US-Militärstützpunkte in der Region, sollte die Islamische Republik attackiert werden. Zum ersten Mal ist eine deutsche Weltraumrakete von europäischem Boden gestartet. Allerdings dauerte der Testflug nur kurz. Wie die Betreiberfirma mitteilte, stürzte die Rakete am Mittag nach dem Start in Norwegen ab. Skandinavien-Korrespondentin Julia Weschenbach.
Schon vorab hatte das Unternehmen ESA Aerospace angekündigt, dass dies passieren könnte. Weitere Raketen sind bereits in der Produktion und es könnte demnächst weitere Starts geben, teilte das bayerische Unternehmen mit. Schon seit Jahrzehnten setzen europäische Staaten auf einen eigenständigen Zugang zum All.
Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist tot. Er starb mit 90 Jahren auf Hawaii, wie mehrere Medien unter Berufung auf seinen Sprecher und langjährigen Lebensgefährten berichten. Chamberlains größter Erfolg war seine Rolle als Pater im TV-Vierteiler Die Dornenvögel von 1983. Scholt Löw ist neuer Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Er folgt auf Marco Rose, der einen Tag nach der 0:1-Niederlage gegen Mönchengladbach freigestellt wurde. Sportreporter Andreas Hönig.
In Leipzig soll der langjährige Assistent von Thomas Tuchel aber explizit nur eine Interimslösung sein. Bei den Sachsen hat er einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben. Danach soll er in seinen alten Job zurückkehren. Löw soll bereits morgen das erste Training leiten und die Mannschaft auf das Pokal-Halbfinale in Stuttgart am Mittwoch vorbereiten.
In der Fußball-Bundesliga spielt Freiburg gerade gegen Union Berlin. Aktuell steht es 1:2. Union führt also auswärts in Freiburg. Die Füchse Berlin sind wieder Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Sie haben zu Hause Hamburg mit 40:35 besiegt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend immer wieder Schauer oder örtlich kurze Gewitter. Zurzeit haben wir in Berlin-Buch 10 Grad und in Welzow 7 Grad. Auch nachts einzelne Schauer, Tiefstwerte 6 bis 4 Grad. Morgen viele Wolken, im Süden leichter Regen. Am ehesten lässt sich im Norden mitunter die Sonne blicken, bei höchsten Temperaturen von 8 bis 11 Grad morgen. Die Zeit 17.03 Uhr.
Radio 3. Das Gespräch.
Klassensprecher, Schulsprecher, Mannschaftskapitän, Vizepräsident, mein Gast, KW Niromant, war das alles. Was bewegen wollen, mitbestimmen, Verantwortung übernehmen, das ist ein Ding von Kindheit an.
Der hat Glück gehabt, so sagt man ja so häufig. Daran glaube ich nicht. Ich glaube eher, wir haben Glück gehabt, dass wir hier leben. Dafür können wir nichts. Aber alles andere, was man im Leben, das ist sehr, es geht eine Tür auf und die, da genau. Muss man durchgehen.
Die Tür, durch die KW Niromant gehen musste, die hatten seine Eltern für ihn geöffnet. Mit 12 Jahren schickten sie ihn allein auf den langen Weg von Teheran nach Deutschland. Das ist nun 60 Jahre her. Über die Grenzen Berlins hinaus ist der gelernte Bauingenieur bekannt als Geschäftsführer der BR Volleys. Ich bin Katrin Heise und ich bin überhaupt keine Spezialistin in Sachen Volleyball. Aber dass die Volleys seit Jahren einen Titel nach dem anderen holen, das habe auch ich mitbekommen. Und diese Power der Mannschaft, aber auch die persönliche Power von KW Niromant, auch in seinen zahlreichen Ehrenämtern, die interessiert mich. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er sich Zeit nimmt hier fürs Gespräch, während die Mannschaft gerade im zweiten Viertelfinale der Playoffs sich an eine weitere Meisterschaft rankämpft.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir die nächste Runde erstmal erreichen, ins Halbfinale kommen. Ist ja das wichtige zweite Spiel in Königs Wusterhausen.
Während wir sprechen, wird also in Königs Wusterhausen gekämpft und das Ergebnis erfahren wir dann quasi danach. In den letzten Wochen lief es ja nicht so gut. Ne?
Nein, wir hatten tatsächlich einige Dellen, für viele unerwartet, obwohl am Ende macht das natürlich den Sport auch aus. Wir sind auch keine Automaten, die man aufs Feld schiebt und dann irgendwie eine Münze da oben reinsteckt und dann sagt, unten muss Sieg rauskommen. Ich finde, das vermenschlicht uns auch ein Stück weit, aber natürlich will ich nicht verlieren. Das ist ganz klar. Wir wollen natürlich auch dieses Jahr die Meisterschaft nach Berlin holen. Die Titel, die wir uns vorgenommen hatten bislang im Pokal und im Supercup, das haben wir schon erreicht. Jetzt bleibt der wichtigste Titel, nämlich die Meisterschaft.
Ist das Siegen eigentlich immer noch so aufregend wie anfangs?
Ja, das ist, deswegen machen wir Sport. Und das ist ja, und immer wenn man vor 3, 4, 5 Wochen habe ich gedacht, naja, das wird vielleicht ein bisschen langweilig, weil wir zu souverän sind. Aber das ist das Faszinierende beim Sport. Eine Niederlage bei einem Gegner und schon ist das ganze Blatt umgedreht und alles wird spannender.
Langweilig ist das eine, wenn eine Mannschaft immer siegt. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ist der Druck auch ganz schön groß, ne? Weil es wird ja nichts anderes als Sieg erwartet.
Ja, genauso, das haben Sie sehr gut beschrieben, was ich mir alles anhören müsste, als wäre die große Katastrophe passiert, weil wir nur ein wichtiges Spiel verloren hatten und nicht mehr in die nächste Runde der Champions League gekommen sind. Also ich wurde auf der Straße angesprochen.
Tatsächlich.
Neoman, was ist los mit den Bear Volleys und so weiter in der Sporthalle sowieso am Rande der Veranstaltung, als wäre das der Weltuntergang.
Sie ist es das offenbar nicht.
Nein, ich sehe das, vielleicht mag das jetzt auch daran liegen, dass ich das natürlich seit vielen Jahren auch mache. An der Stelle kommt schon ein Stück weit auch die Zeit, die ich hinter mir habe, natürlich spielt schon eine Rolle. Ich weiß nicht, ob ich ihn vor 10 Jahren genauso entspannt reagiert hätte. Aber trotzdem, der Ehrgeiz ist da. Ich will auf keinen Fall die Meisterschaft verlieren. Wir werden alles daran setzen, dass wir das nochmal zum 15. Mal dann hoffentlich nach Berlin holen.
Da drücken wir die Daumen auf jeden Fall. Als Sie zu den Volleys gestoßen sind, da waren das ja noch gar nicht die Volleys, sondern die Volleyballer vom SC Charlottenburg. Sind Sie ja eigentlich auch immer noch. Also SC Charlottenburg ist ja der Heimverein.
Ja.
Wenn Sie jetzt mal die Atmosphäre vergleichen bei den Volleyballturnieren damals und diesen Hexenkessel der Volleys jetzt,
das ist
eine andere Welt.
Ja, das ist eigentlich fast gar nicht vergleichbar. Ich mache das ja jetzt seit fast 40, 45 Jahren in Berlin. Ich habe hier gespielt, dann war ich Trainer und dann irgendwann mal kommt die Vereinsführung und sagt, kannst du dich nicht mal ein bisschen um die Organisation kümmern? Und schon hat man das an der berühmten Backe. Und ich sah dann in der Wende eine große Chance für den Volleyball, weil der Volleyball im Ost-Berlin und in der DDR sehr populär war.
Genau, der SC Charlottenburg hat dann ganz viele Ostspieler übernommen.
Ja, wir haben dann die komplette Männerabteilung der Volleyball aus dem SC Dynamo übernommen. Wir haben in Marzahn ein sehr großes Jugendleistungszentrum übernommen, was wir bis heute auch noch aufrechterhalten. Und daraus haben wir Stück für Stück alles beim SCC, das ist unser Heimatverein, das ist auch der Verein, der die Lizenz der Bear Volleys beantragt, haben wir das aufgebaut bis etwa 2009, 2010. Und dann standen wir vor der großen Frage, wie machen wir weiter, weil es hat sich in dem Berliner Spitzensport, Profisport viel getan. Die Füchse kamen aus Reinickendorf wieder nochmal hoch, nachdem sie ja in den früheren
Jahren... Also die Handballer.
Die Handballer. Alba Berlin, Basketballer, ging in die noch größere Halle. Die Eisbären sind in die große...
Es gibt viele wirklich bekannte, gute Mannschaften.
Ja. Richtig. Und die haben alle den nächsten Schritt gemacht. Und da haben wir uns überlegt, entweder bleiben wir stehen da, wo wir sind, oder wir müssen auch den nächsten
Was
Schritt machen.
Was heißt denn der nächste Schritt?
Also der nächste Schritt war...
Professionalisierung,
höhere Zuschauerzahlen, größere Sponsorenzahlen, mehr Medienaufmerksamkeit. Und das A und O hing erstmal mit der Hallenfrage zusammen. Weil vorher haben wir in der altehrwürdigen, gar nicht von hier so weit entfernt, Sommerringhalle in Charlottenburg gespielt, eine wunderschöne alte Turnhalle. Aber es ist natürlich keine Arena. Die Grundlage heute für Professionalisierung des Mannschaftssports ist auch eine entsprechende Struktur der Halle oder der Arena, muss man ja heute sagen.
Und dann Musik und was weiß ich, das ist ja eine richtige Show. Letztlich
wir veranstalten
ist ein Event.
Im Prinzip
ein
Konzert. Aber da spielen keine Musik direkt live. Die Musikanten sind die Spieler. Aber drumherum ist das wie ein Konzert, was wir veranstalten. Und das war unser Ziel. Erst die Leute für Volleyball begeistern, mit vielen Aktionen in die Halle holen und dann aber auch ein Programm bieten, dass die auch wiederkommen. Mhm. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
Ja, das ist scheinbar ganz gut gelungen. Und trotzdem, wenn man das mit der Popularität vom Fußball und auch von der medialen Aufmerksamkeit mit Fußball vergleicht, was geht Ihnen da so durch den Kopf? Ist ja doch immer ein Unterschied.
Also als wir diesen Schritt gegangen sind, nämlich tatsächlich in die Max-Schmeling-Halle zu gehen und zu professionalisieren, da hatte ich ja nur ein, zwei Mitarbeiter da. Also waren vieles habe ich selber gemacht. Und da habe ich die geholt, zusammengeholt, habe gesagt, pass mal auf, wir gehen jetzt diesen Weg, es ist sehr schwierig, aber eine Sache dürfen wir nie machen. Wir dürfen uns nie mit dem Fußball vergleichen.
Okay.
Weil dann kriegen wir jeden Morgen eine Enttäuschungsgrippe.
Schlechte Laune. Ja.
Und schlechte Laune. Wir werden Meister, da sind vielleicht 5 Zeilen in den Berliner Zeitungen damals. Und wenn ein Fußballspieler Zahnschmerzen hat, besetzt er die ganze Seite. Also das ist so. Aber da darf man sich nicht von irritieren lassen. Ich habe gesagt, wir haben eine kleine Nische, die müssen wir aber gut und professionell machen. Und das ist uns gelungen. Und okay, nicht vergleichen und nicht frustrieren lassen.
Ja.
Ich liebe ja selber auch Fußballer. Ich gucke auch gerne Fußball. Ich gucke sehr gerne Handball vor allen Dingen. Also ich bin ein richtiger Handball-Fan und gucke auch die anderen Sportarten, Basketball und so. Eishockey habe ich ein bisschen Probleme, weil ich den Puck so schnell nicht sehe.
Ja, das aber, geht mir ehrlich gesagt auch so.
Aber das ist natürlich ein ganz schneller Sport, ein toller Wahnsinn. Sport für und begeistert viele Leute in Berlin.
Also Sie sind Sportler durch und durch,
ja,
ne? Kann man
das
einfach mal
ich,
so festhalten.
Ja.
Das Ganze machen Sie ehrenamtlich, ne?
Ich mache, seitdem ich das mache, mache ich es ehrenamtlich. Ich habe nie hier Geld verdient. War auch nicht mein Ziel. Ich habe einen anderen Beruf gehabt.
Aber zeitlich war das doch wahrscheinlich ein Zweitjob.
Oder ja, ist das ist ja nun meine Einstellung überhaupt zum Leben. Ich propagiere das ja auch überall. Ich denke, wir alle sind verpflichtet, was für die Gesellschaft zu tun. Wir müssen natürlich unser Geld verdienen, wir müssen unsere Familie ernähren, jeder will gut leben, alles in Ordnung. Aber wir haben auch eine Verpflichtung. Ich glaube, ein Stück weit ist das, ich bin ja im Westfälischen groß geworden, auf dem Land, die Nachkriegsgeneration. Ich habe gesehen, wie meine Zieheltern, wie hart die gearbeitet haben, sich trotzdem aber eingesetzt haben, ob das jetzt bei der Feuerwehr war oder Kirche war, wo man sich dann ehrenamtlich engagiert.
Das ist Ihnen immer vorgelebt worden?
Ja, das ist mir ein Stück weit vorgelebt und auch das habe ich immer gemacht. Also selbst auf der Schule, die ganze Arbeit als Schulsprecher, Klassensprecher, Diskussion. In der Zeit hätte man ja auch ganz andere Sachen machen können. Ja. Das war für mich nie eine Frage oder während der Studentzeit mein Engagement, auch politisch. Das hat immer dazu gehört.
Also das ist Ihr Leben einfach. Ohne das können Sie sich das gar nicht vorstellen, so klingt das. Die erste Berührung mit dem Ballsport und wie wichtig Ballsport ist, haben wir ja jetzt schon mal so ein bisschen Eindruck bekommen, war der Faustball im münsterländischen Tecklenburg. Sie haben das Münsterland schon erwähnt. Wie sind Sie auf Faustball gekommen?
In dem Dorf, muss ich ja sagen, auch wenn das Kreisstadt war damals, TE, das bekannte Kennzeichen, der Autokennzeichen, es gab nichts anderes. Es gab einen Turnverein, man konnte turnen. Oder Faustball hatte da zufällig Tradition gehabt, die über Generationen dort gespielt wurde. Und ich wollte natürlich irgendwie eine Mannschaftssportart machen. Damals hätte ich am liebsten, gebe ich Fußball. Zu, Fußball gespielt, weil ich auch nur Fußball kannte. Und dann bin ich in den Faustball über den Turnverein zum Faustball gekommen, habe das sehr gerne gespielt. Und parallel dazu ging es dann los im Vorfeld der Olympischen Spiele 1972 in München, dass an den Schulen und Universitäten sehr viel Volleyball gelehrt und unterrichtet wurde.
Und dann sind Sie?
Und dann bin ich, weil die Lehrer und die Referendare, die vom Münster zu uns an die Schule kamen, von der Uni Münster, die waren alle Volleyball vorgeprägt. Mhm. Und so bin ich zum Volleyball gekommen.
Wir haben jetzt schon gehört, also Zieheltern, ich würde das gerne ein bisschen klarer machen. Sie sind mit 12 Jahren, das war 64, glaube ich, oder 65, aus Teheran nach Tecklenburg geschickt worden von Ihren Eltern, um eine Ausbildung zu machen. Aber ganz alleine, ne?
Ja, ich war ganz alleine. Wir hatten Kontakt über eine bekannte Familie, die in Ibbenbüren, das ist in der Nähe von Tecklenburg, lebten. Aber derjenige, der Mann, Lehrer an dem Gymnasium in Tecklenburg war, die waren vorher in Teheran an der deutschen Schule. Deswegen,
Deutsche also.
Deswegen gab es einen Kontakt. Und dann irgendwann mal kamen meine Eltern, das hatte so ein Stück weit in unserer Familie Tradition, dass man schon die Kinder ins Ausland schickt und nicht wartet, bis die studieren
oder sowas
wollten. Und Deutschland hatte ein unglaubliches Ansehen damals als das Land der Ingenieure, das Land des Perfektseins, Ordnung und alles, was die Herrschaften dort verehrten. Ja, und dann hat mein Vater mich gefragt, willst du auch? Ich wusste ja gar nicht.
Also gefragt worden sind Sie?
Ich bin gefragt worden, aber Sie können sich vorstellen, dass ein 12-Jähriger...
Die Antwort hätte nicht Nein sein dürfen.
Nein, also ich konnte das Ausmaß mir ja gar nicht richtig ausmalen. Ich dachte, naja, einige Verwandte von mir haben das schon mal gemacht. Also kann nicht so schlimm sein. Und ja, habe gesagt, ja. Und dann hat man über diesen Kontakt für mich eine Familie in Tecklenburg gesucht. Und ich bin dann auf das Gymnasium gekommen.
Ja, aber erstmal die Reise dahin.
Die Reise dahin
Sie
war ja auch schon
Bus,
mit dem Bus.
Ja.
Das hat eine Woche gedauert.
Oder?
Ja, das war ein Kollege, ein sehr hoher Beamter im Justizministerium, der ein Kollege von meinem Vater war. Mein Vater ist ja auch Jurist gewesen. Der wollte zu einem Check-up, medizinischen Check-up nach Deutschland. Ach so. Zu meinem Onkel, der Arzt war, der Chefarzt war in einem Krankenhaus, der sollte ihm dabei helfen. Ja, und da hat man gesagt, dann fahrt ihr zusammen. Also dann war ich, meine ersten Begegnungen waren außerhalb des Zuhauses, weil der Bus hielt ja auch immer abends irgendwo an. Da habe ich mit diesem damals, glaube ich, fast 70-jährigen oder 65-jährigen Mann, haben wir beide uns immer ein Zimmer geteilt. Ja, es war
eine
schon...
Eine Woche im Bus ist ja, ja auch eine...
Das,
sehr spezielle Sache.
Eine harte Zeit, ja.
Ist das so eine Gemeinschaft? Bildet sich da eine Gemeinschaft aus? Oder ist
ja, ich habe zum Bedauern dieses älteren Herrn, habe mich natürlich nach hinten, der saß in der ersten Reihe, war ja klar, war eine sehr hohe Position in dem Justizministerium. Aber ich bin dann nach hinten, wo die Jüngeren waren. Wir haben dann gelacht, getanzt und Musik gemacht und wir haben Spaß gemacht. Aus der Reise haben wir uns einen Spaß erlaubt. Ja. Also gar nicht, dass ich das Kind war, sondern ich war Teil des Ganzen.
Wahrscheinlich haben Sie sich auch so gegeben, oder?
Ja. Also,
oder wie war
ja.
Ihr Selbstbewusstsein?
Ja, ich hatte also Angst vor oder Scheu, mit anderen Menschen zusammen zu sein, hatte ich eigentlich noch nie. Ich kenne das gar nicht. Ich habe Angst vor vielen anderen Sachen, vor Tieren, vor Hunden, vor Fliegen, vor Aufzügen. Also alle technische und relevante materielle Sachen bei uns im Haus, das macht alles meine Frau. Ne? Davon habe ich großen Respekt. Aber vor Menschen hatte ich nie diese Distanz. Also okay. Egal, ob das jetzt der Bundespräsident ist oder ob das der Heimwart ist, das ist für mich immer egal.
So, und dann kommt also dieser doch sehr abenteuerlustige Junge in Tecklenburg an, in einem Dorf, und wohnt bei zwei älteren Herrschaften, ne? Waren ältere Herrschaften, und da gibt es, ja,
genau.
Gibt es nicht so viel in dem Dorf. Oder? Wie war das denn?
Ja, das war sehr schwer, weil dummerweise kam ich am letzten Tag vor den Sommerferien dort an. Das war ein bisschen schlecht geplant und ich war 6 Wochen mit diesen beiden älteren Herrschaften zusammen. Die waren also damals um 65. Und in den Jahren war natürlich 65, ist nicht mit den heutigen 65-Jährigen zu vergleichen. Und die beide hatten, vor allen Dingen sie hatten null Fingerspitzengefühl, worauf sie sich eigentlich einlässt. Also jemand, der kein Wort Deutsch spricht, der aus einer völlig anderen Kultur kommt. Mhm. Wir hatten ständig Differenzen und Diskussionen wegen ob ich Blutwurst esse oder Leberwurst esse, was ich gar nicht kannte und ich das auch nicht runterkriegte. Also mit dieser Familie ging es nicht. Das ist 1,5 Jahre haben die das mit mir ausgehalten und ich mit denen. Bis dann dieser Lehrer, über den ich überhaupt dahin gekommen war, war ein wunderbarer Mensch, ein Humanist, einfach eine tolle Persönlichkeit. Der war auch so im Hintergrund letztlich meine Ansprechperson.
Der Mentor so ein bisschen.
Der Mentor, genau. Mhm. Und mit dem habe ich gesprochen und dann so 1,5 Jahre später haben wir eine andere Familie in dem Ort gesucht. Und die haben mich genommen und die hatten 3 Kinder. Das waren, wie die sich damals nannten, Flüchtlinge oder Vertriebene vielmehr. Das waren aus Schlesien Deutsche, die nach dem Zweiten Weltkrieg in großen Scharen gerade nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Und die hatten sich da selber was aufgebaut, da wurde hart gearbeitet. Das sind die Bilder, die mich auch sehr geprägt haben. Ich habe diese Familie geliebt.
Ist ja verrückt, was Sie dann gleich auch an deutscher Geschichte alles so mitbekommen
ja,
haben. Ne?
Ja,
so
ja.
Als 12-Jähriger, der eben...
Ja.
Erstmal, wenn Sie sagen, die Sprache nicht gesprochen, wie haben Sie sich dann verständigt?
Naja, gar nicht. Also mit Händen und Füßen.
Okay.
Ja, mit Händen und Füßen. Ich habe dort bei der ersten Familie, er war Grundschullehrer, also damals nannte sich das Volksschullehrer. aber jeden Tag Unterricht bekommen. Da hat das für jeden Tag hatte von meinen Eltern bezahlt bekommen, dass ich dann Privatunterricht bei ihm habe. Also wenn ich halbwegs gut Deutsch spreche, ist das wirklich ihm zu verdanken, bei allen anderen Sachen mal beiseite gelegt. Und da hat mir die deutsche Grammatik von A bis Z richtig eingepaukt. Und so, dass als ich die Familien gewechselt habe, da konnte ich schon ganz gut Deutsch sprechen.
Kein Problem mehr. Bevor wir also jetzt nochmal diesen wirklich spannenden Weg von Ihnen, von Kaveh Niromant weiterverfolgen, wollen wir mal eine Musik hören. Wir alle hier im Gespräch in Radio 3 vom RBB dürften Sie 3 Musiken mitbringen. Was würde denn jetzt so passen von Ihren Wünschen?
Also ich würde mal sagen, vom Sting würde der ganz gut passen.
Englishman
in New York.
Ja. Also gerade auch dieses Einsamkeitsgefühl so ein bisschen. Okay, das hören wir jetzt.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Ding. Englishman in New York. Wunschmusik von Kaveh Niromant, Geschäftsführer der BR Volleys. Er ist zu Gast hier in Radio 3 vom RBB. Ich hänge immer noch so ein bisschen an dieser Vorstellung fest, als 12-Jähriger allein in völlig neuer Welt. Weil ich habe mir jetzt auch vorgestellt, Tecklenburg, ich kenne das Münsterland so ein bisschen und die kleinen Städte und Dörfer und sie aus Teheran. Hänge ich noch so ein bisschen dran fest. Oder hat sie irgendwas ans Elternhaus erinnert? War da irgendwie?
Eigentlich nicht, weil kontrastreicher konnte es nicht sein, weil Tecklenburg ist natürlich pure Natur. Grün, viele Bauern und Farmen drumherum. Und Teheran ist ein typisches Moloch.
Damals schon,
jetzt noch viel schlimmer.
Ja. Also aus was für einer Familie kommen Sie eigentlich? Also wie, wenn Sie Ihre Familie beschreiben würden, so welche Werte waren wichtig? Also Bildung habe ich ja jetzt schon ausgehört.
Ja, tatsächlich materiell würde ich sagen, wir gehörten mehr zu der besseren Seite. Das ist ja leider im Iran ja sehr ungerecht verteilt. Das Reichtum und das Vermögen, das hat sich auch unter den Mullahs nicht nur nicht geändert, sondern ist noch schlimmer geworden. Mein Vater war Beamter, aber aus einer Familie, in der sehr viel Wert auf Bildung gelegt wurde. Also das waren 5 Geschwister, 3 Jungs. Der eine ist Mediziner, Doktortitel, der andere ist Jurist mit Doktortitel, der dritte Germanist mit Doktortitel. Also darauf wurde großen Wert gelegt und so habe ich das auch von meinem Vater übernommen. Das ist im Iran insgesamt so, vor dem Hintergrund der Historie und das, was im Iran alles aus der Geschichte heraus passiert ist. Die Bildung spielt eine unglaublich große Rolle. Und das war auch der Grund, warum man mich nach Deutschland geschickt hat.
Ihr Vater ist der Bruder von Bachmann Niemann.
Ja, er ist der ältere Bruder von Bachmann Niemann.
Der ja auch in Deutschland
war. Genau, der war auch mit 14 ist er nach Deutschland gekommen. Er kannte auch übrigens diesen Lehrer an der deutschen Schule. Also der Kontakt kam über den Bahman Niruman auch da zustande damals.
Der dann eben vor allem für die 68er wichtig ein großes Buch geschrieben hat. Genau. Ja. Ansonsten habe ich so gedacht, also wenn Sie da dann zur Schule gegangen sind, so wie Sie sich beschreiben, also auch schon auf der Busreise beschrieben haben und dieses, also kein Problem, Kontakt zu knüpfen, ging das auch in der Schule so weiter? Also dann auch mit den deutschen Mitschülerinnen und Mitschülern, dass Sie da, oder hatten Sie so einen ganz starken Anpassungsdruck? Also Sie waren halt einfach der einzige Ausländer, nehme ich an, der da weit und breit zu sehen war.
Ja.
Naja, also waren sie auch was Besonderes, ne?
Ja, so haben die mich auch am Anfang behandelt. Also in der ersten Pause werde ich nicht vergessen, als ich dann auf dem Schulhof stand. Plötzlich bildete sich ein Kreis um mich herum. Ich hatte ja auch noch Anziehsachen und Schuhe aus dem Iran. Also so nach 7, 8 Wochen hatte ich ja noch nicht sozusagen die Kleiderkultur gewechselt.
Wie sah die denn aus?
Naja, spitzere Schuhe, die Hosen ein bisschen anders geschnitten.
Ah, okay, und also Unterschiede auf jeden
Fall. Unterschiede. Und die da waren, die Kinder, das waren ja auch nicht Kinder aus irgendwelchen Großstädten, sondern waren ja auch viele von den Bauernhöfen. Ja, so alle rote Backen und gut gefüttert. Die standen dann da auch schon den einen oder anderen Bauchansatz. Weil Sport war da ja nicht, aber wurde kräftig und deftig gegessen. Ja, und die standen dann rum und dann haben sich über mein Aussehen und das, was ich anhatte, auch lustig gemacht. Aber während der gesamten Zeit, das hat sich natürlich geändert über die Jahre, war klar, wir waren in den Nachkriegsjahren und auch die Älteren aus dem kleinen Städtchen haben mir immer klar gemacht, solange du die Füße unter unserem Tisch hältst, musst du dich auch nach unserem Richt. Aber es war nie feindlich gemeint. Das waren einfach ihre Regeln. Die wollten mir ihre Regeln erklären. Und nach 1,5, 2 Jahren kann ich wirklich sagen, das ganze Dorf waren meine Freunde. Also die haben mich gemocht. Die haben mich aufgenommen, die haben mich eingeladen und.
Also das finde ich interessant sozusagen. Also natürlich, das mit den Regeln. Also solange du hier bist, das sind unsere Regeln, richte dich danach. Sie sind ganz schnell, haben Sie die Schülerzeitung, glaube ich, mit rausgegeben. Ne? Und da haben Sie aber durchaus, also Sie können Regeln dann auch so ein bisschen, eben war schon wichtig, die Regeln so mitzubestimmen,
ja,
oder?
Wir waren dann so eine Clique. Man muss ja sich da so vorstellen, das waren ja tatsächlich die 68er Jahre.
Genau.
Und irgendwie so ein bisschen kriegt ihr das kleine, friedliche Dorf natürlich durch uns auch diesen Einfluss, was in den Großstädten passierte. Und wir haben da auch schon mal eine Che Guevara-Mütze aufgesetzt und nachmittags, aber nach viel Bier, durch das Dorf gegangen und den linke Faust haben wir geballt und solche Geschichten, die nicht gut ankamen. Und wir haben den Unterricht auch politisiert.
Waren Sie denn politisch?
Ja, ich war sehr politisch, schon immer. Also politisch sehr interessiert, auch da politisch. Also der Grund, die Schülerzeitung mit meinem anderen Freund oder mit meinen anderen Freunden zu übernehmen. Wir haben ja sogar, was eigentlich unglaublich ist, wenn ich im Nachhinein gucke, weil wir hatten ja gar kein Geld, nichts. Wir haben dann durch eine Verbindung, die wir in diese Kreisverwaltung hatten, tatsächlich mal versucht, eine Zeitung rauszubringen.
Also nicht Schülerzeitung, sondern
eine linke politische Zeitung da rauszubringen. Information und Kritik hieß die.
Muss ich mal richtig nachgucken.
Ja, Information, aber das wird es nicht mehr geben. Das war aus 2 Blättern, ne? Und das haben wir, glaube ich, 2-mal geschaffen. Dann ist uns natürlich die Power ausgegangen. Ja, wir waren politisch, wir haben den Unterricht politisiert und in diesem Zug, also sozusagen Schülersprecher zu werden, war für mich auch in meinen Augen war ein politischer Akt. Ja, ja, mein Freund hat die Chefredaktion der Schülerzeitungs übernommen und ich bin dann parallel Schülersprecher geworden.
Also die gemeinsame Power. Wenn Sie sagen politisiert, hat da Ihr Onkel, hat der Bachmann-Niromant was mit zu tun? Also der Publizist quasi auch, der 67, 68?
Ja, in den Jahren 68? War er sehr bekannt in Deutschland, weil er gerade im Vorfeld des Schabesuches natürlich viel dafür auch gesorgt hat. Ja, sicherlich hat das auch eine große Rolle gespielt, dass ein Onkel und auch da war er auch für mich eine Ansprechperson, dort politisch aktiv ist. Mhm. Und in unserer Familie wurde schon immer über Politik, also wir waren schon immer eine politisch interessierte Familie, egal wie man sich am Ende, ob man auf der Seite vom Schah oder dagegen oder wie auch immer stand. Auch mein Vater selber war auch politisch. Allerdings, weil er mir verbieten wollte, mich politisch so aktiv zu sein, hat er immer geleugnet, dass er selber politisch jemals sei. Ich habe gesagt, du hast das ja selber. Nein, ich war nicht, das sind Geschichten.
Weil er sie davon abhalten wollte. Hat er nicht geschafft, weil er ja auch nicht so richtig den Zugriff hatte. Ja. Wo Sie gerade den Schah-Besuch erwähnen, 67, ich meine, und den Tod von Benno Ohnesorg. Was haben Sie in Tecklenburg da mitbekommen?
Ja, wir haben das alles mitbekommen, so wie das auch abgelaufen ist. Haben das natürlich nicht geglaubt, wie das dargestellt wurde.
Der Schah hatte ja wahrscheinlich in Tecklenburg erstmal, der war ja...
Der war hoch angesehen, vor allem mehr als Schah waren natürlich seine Frauen. Ne? Auf den allen Illustrierten waren vorher die Soraya und dann hinterher Farah Diba. Das waren ja natürlich, allen Klatschblättern waren die auf den Titelbildern und die Leute kannten die. Ne? Aber ich habe da mit allen diskutiert und das war ja das Tolle in Tecklenburg. Du konntest mit denen diskutieren. Keiner hat mir den Mund verboten. Ja, und wir haben das. Nein, keiner hat mir den Mund verboten. Wir haben diskutiert und dann irgendwann haben sie auch alle eingesehen, dass da im Iran nicht Glitzer und Glamour wie von Farah Diba ist, sondern auch Ungerechtigkeiten passieren und Verhaftung und Verfolgung durch den Geheimdienst passiert. Das war schon sehr.
Das ist interessant. Also wie dann so ein Junge dann tatsächlich auch so auch für so eine Art von Politisierung in so einem Ort sorgen kann tatsächlich.
Ja, das haben wir, ja.
Sie sind ja wegen der Ausbildung eben nach Deutschland gekommen. Irgendwann war das Abitur da. Haben Ihre Eltern eigentlich mitbestimmt, was Sie dann studieren sollten oder durften sich das aussuchen?
Große Diskussion. Weil der Lebensplan war ja Abitur machen, studieren, in Iran zurück.
Ja.
Und unter diesem Aspekt haben das meine Eltern, vor allem mein Vater, gesehen. Also musst du etwas studieren, was du im Iran einsetzen kannst. Deswegen kam nur in Frage Arzt oder Ingenieur. Das waren die beiden Titel. Und wir haben wirklich so viel miteinander, es war ja auch schwer zu kommunizieren. Also telefonieren war sowieso schwer. Stimmt. Wir mussten schreiben.
Stimmt.
Und telefonieren war sehr teuer und sehr musste man anmelden, wie früher da in Anmeldung, Postamt, Teheran und so weiter. Ja, schließlich habe ich mich darauf eingelassen. Ich habe gesagt, okay, dann studiere ich irgendwas Ingenieurmäßiges.
Was hätten Sie denn gern gemacht?
Ich hätte natürlich in den Zeiten politische Wissenschaften, Soziologie, das war ja alles, wo viele sagen, brotlose Kunst, ja. sowas hätte ich gerne studiert. Ich bin auch bis heute kein Techniker und wenn ich das
Haben
Wort...
Haben Sie gesagt, Ihre Frau macht alles.
Die macht das alles, das ist nicht umsonst. Und wenn ich das Wort Arzt höre, geht mein Blutdruck sowieso schon hoch. Also insofern, aber ich habe mich da durchgequält durch das Studium.
Sie sind und Bauingenieur geworden.
Ich bin Statiker eigentlich. Mhm. Ich habe auch statisch vertieft hier an der TU in Hannover angefangen, dann hier fertig gemacht. Und wie das Schicksal es haben wollte, genau in dem Jahr, wo ich fertig geworden bin, fing die Revolution im Iran
79.
an. 79, 80. Ne? Ich habe 80 abgeschlossen und da hat mir jemand gesagt, schreib deine Diplomarbeit noch, sonst ist dein Studium nicht fertig. Ich hatte alle Prüfungen fertig und mein Plan war, jetzt schreibe ich noch meine Diplomarbeit noch die nächsten 6, 9 Monate und dann fahre ich auch dann in den Iran, wie viele andere Kommilitonen und Studenten mit. Ja, und das war dann so, dass das ja im Iran ja sehr schnell kippte. Das hat ja gar nicht lange gedauert.
Erst war es eine Demonstration gegen den Schah und dann waren
und dann,
das eben
sobald die Mossad, also Khomeini das übernommen hatte, nach ein paar Wochen im Prinzip wurde es schon deutlich, dass das in eine völlig falsche Richtung geht. Und dann hat man mir gesagt oder geraten, bleib lieber hier. Und dann bin ich hier geblieben.
Ihr Onkel ist auch wiedergekommen.
Der ist auch wiedergekommen,
genau. Dann sind Sie hier geblieben. Waren Sie seitdem oft im Iran eigentlich?
Nur ein einziges Mal.
Seit den ganzen Jahren?
Ja, ich war also in den ganzen Jahren 2-mal im Iran. Am Anfang konnte ich nicht, solange ich auf der Schule war, weil dann wäre ich wegen Militärdienst dort gehalten. Ich musste also an die Uni, es nannte sich dann eine studentische Freistellung, also ich musste hier immatrikuliert sein, damit ich dort nicht festgehalten werde. Da war ich dann für 10 Tage dort. Und naja, aufgrund dieser Aktivitäten, die wir hier hatten und so, war man auch da nicht ganz unbekannt und da habe ich mich nicht getraut. Und 2015, als das Atomabkommen abgeschlossen wurde und Iran für ein paar Monate die Grenzen aufgemacht hat, bin ich hier als Präsidiumsmitglied vom VBKI mit der IHK gemeinsam, war ich vier Tage im Iran. Aber es war ganz gut. Auch kurz, aber gut. Ich habe festgestellt, das ist nicht mehr mein Leben. Ich wollte da nicht leben.
Aber es ist schon verrückt, ne?
Ja.
Also das sind eben 60 Jahre und wir waren zweimal da. Ja. Ihre Eltern durften ab und zu
hier. Aber meine Eltern waren in den ersten Jahren immer, jedes Jahr waren sie hier. Ja.
Es ist nicht mehr mein Land, sondern Deutschland ist mein Land.
Ja.
Sagt Kavi Niromand, der hier heute zu Besuch ist, den wir von den BR Volleys kennen und von dem vielleicht wenige wissen, dass er mal eine Pension aufgemacht hat. Aber das will ich gleich noch von Ihnen wissen. Aber vorher wollen wir noch mal Musik hören. Was passt denn jetzt ganz gut
von Ihnen? Ja, vielleicht kann man sagen, und immer geht die Sonne auf. Ne?
Und immer wieder geht die Sonne auf von Udo Jürgens.
Jawohl.
Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt, wenn das Schicksal uns etwas nimmt, vertrau der Zeit. Denn immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt ein Tag für uns sein Licht. Ja, immer wieder geht die Sonne. Die gibt es nicht. Hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Wir waren glücklich, wird mir dann klar, denn du warst hier. Und wenn dir irgendein Mensch von mir erzählt, ich hätte vergessen, dann denk daran. Ich glaube an morgen, denn irgendwann stehst du vor mir. Die gibt es nicht.
Udo Jürgens und immer wieder geht die Sonne auf. Wir hören das Gespräch auf Radio 3 im RBB mit Kavi Niromand. Wir haben einen tiefen Blick schon in Ihren Lebenslauf geworfen und ich habe gesagt, dass man den Manager der BR Volleys wahrscheinlich die wenigsten als Pensionswirt kennt. Aber Sie haben uns eben gesagt, also ich bin Statiker, aber Sie wollten als Statiker nie arbeiten. Und als Sie fertig waren, war dann irgendwie...
Ja, da konnte ich ja nicht in den Iran zurück oder wollte nicht mehr in den Iran zurück. Und als Statiker wollte ich nicht arbeiten. Also der Grund, warum ich das studiert hatte, war ja im Iran einen,
richtig, das war
wie mein
mehr.
Vater dann so sagte, vernünftigen Beruf zu haben. Ja, dann saß ich hier. Die üblichen Beschäftigungen damals für solche Schüler war Taxifahren, Kneipe aufmachen. Und ich habe dann mit einem Freund zusammen, also einem Deutschen, der Germanistik studiert hatte und auch,
diese Auswahl auch an Berufen hatte,
genau, haben wir uns entschieden, mal ein kleines Hotel aufzumachen, also eine Hotelpension. Und wenn man sich an das alte West-Berlin erinnert, gab es ja nicht so viele große Hotels. Gerade hier in Charlottenburg, Kaiserdamm in der Nähe zur Messe, waren lauter kleine Pensionen, also viele Frauen, die aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Männer verloren hatten, hatten diese großen Berliner Altbauwohnungen. Mhm. Und da gab es in 5 Zimmer, 10 Zimmer, 20 Zimmer, je nachdem. Und so eine Pension haben wir dann gekauft. Also von einer älteren Dame hier, gar nicht so weit vom Rundfunkhaus entfernt, am Kaiserdamm. Und haben das dann auch mit Hilfe von Volleyballern, die ich da immer hinzitiert habe, damit sie mir bei der Renovierung helfen. Die waren ja groß und kräftig. Wir haben das dann in Eigenregie dann 2-3 Mal renoviert, bis es halbwegs ansehnlich war. Und als es da so gelaufen ist, nach 4 Jahren, zu genau im Wendejahr, habe ich dann meinem Freund gesagt, entweder machst du das weiter, wir sind ja beide jung, wir brauchen nicht beide hier stehen. Hatten großes Vertrauen zueinander. Entweder bleibst du hier und ich gehe raus, besuche mir was anderes oder umgekehrt. Und er hat zu mir, war ein bisschen ruhiger, hat gesagt, mach du mal, ich mach das hier weiter. Und ich habe mich bei der Firma Nixdorf vorgestellt, was gerade im Begriff war, von Siemens gekauft zu werden, gerade in den Monaten oder Jahr. Und habe mich dann auf eine Vertriebsstelle beworben für IT-Systeme in der Hotellerie, weil Nixdorf war ja ein großes IT-Firma oder die größte IT-Firma Deutschlands damals, in verschiedenen Bereichen, Banken, Versicherung, Hotellerie tätig. Und ja, und derjenige, der das zu sagen hatte, hat mich dann eingestellt.
Obwohl Sie von IT gar nicht so wahnsinnig viel wussten.
Und vom Vertrieb nicht und von Hotellerie erst recht nicht, weil das, was wir hatten, hatte mit der Hotellerie mit dem Ablauf eines Intercontis oder selbst einem mittelgroßen Hotels nichts zu tun.
Also Sie haben mit Sprüngen ins kalte Wasser kein Problem scheinbar.
Ja, damals nicht. Ich glaube, heute wäre ich vorsichtig. Ja, ich hab mich nie so
festgelegt.
Mhm. Ja, so, ich bin offen geblieben und ich habe die Chance, die man mir da gegeben hat, ist ja immer so, man sagt immer, der hat Glück gehabt. So, das sagt man ja so häufig. Daran glaube ich nicht. Ich glaube eher, wir haben Glück gehabt, dass wir in Deutschland geboren sind oder hier leben. Dafür können wir nichts. Aber alles andere, was man im Leben, es geht eine Tür auf und die,
da muss man auch durchgehen.
Da muss man durchgehen.
Volleyball, Sie haben gerade gesagt, wir haben die Volleyballer immer geholt, die haben dann renoviert. Also Volleyball, Faustball, da sind wir irgendwie dann abgebogen in den Iran. Aber Sie sind irgendwann Volleyballer geworden und das lief immer neben all dem her.
Ja.
Und das
ich habe selber auch gespielt, als ich ein Student war. Erst in Hannover habe ich ja angefangen zu studieren. Hannover war damals Hochburg im Frauenvolleyball, aber hatten auch bei den Männern eine Bundesligamannschaft. Ich habe 2 Jahre da gespielt und dann bin ich nach Berlin gekommen. In Berlin gab es damals keine Erstligamannschaft, aber eine Zweitligamannschaft. Bei denen habe ich dann angefangen zu spielen. Dann wurde ich Trainer, eigentlich viel zu früh, ich war 25, 26. So. Aber unser damaliger Trainer verließ den Verein, weil er Bundestrainer wurde, war eine Koryphäe, ein Pole. Und und ich wollte das größer machen.
Sie wollten es größer machen, war damals schon.
Mein Ziel war eindeutig, in die erste Liga aufzusteigen und Volleyball in Berlin präsent zu machen.
So, und wie macht man das? Da gibt es ja kein Rezept. Ich meine, in die erste Bundesliga möchten viele.
Ja. Naja, ich habe damals auf tatsächlich 3-4 Junioren, die in Deutschland mit der Nationalmannschaft erfolgreich waren, gesetzt und habe aus deren Jahrgang andere aus Bonn, aus Wuppertal, aus Hannover.
Also schon hergeholt.
Und das war eine tolle Gemeinschaft. Und das war die Basis, der Kern. Da waren wir auch noch bei einem anderen Verein, beim Verein der Saunafreunde, VDS Berlin im Norden Berlins. Und da haben wir die Anfänge gemacht, bis wir dann bisschen größer wurden, also mit den die Budgets nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute bewegen. Aber trotzdem war das für den Verein sehr groß, sehr viel, das waren 60.000, 70.000 Mark, glaube ich. Und da kam der Vereinspräsident zu mir und sagte, hat mir gesagt, habe, das wird uns zu groß, such dir einen anderen Verein. Da musste ich umziehen, das war eine Herausforderung. Ich hatte da eine sehr tolle Begleiterin, eine Geschäftsführerin bei dem IHK, die so mich im Management sozusagen begleitet hat.
Ein bisschen gecoacht hat, oder?
Nein. Sie war selber in Verantwortung. Wir beide haben das zusammen gemacht. Mhm. Sie ist leider sehr, sehr früh gestorben. Das ist viel zu früh. Wir haben dann hier in Charlottenburg, hat uns jemand auf den SCC aufmerksam gemacht. Und so sind wir zum SCC gekommen.
Ich wollte das groß machen.
Ja.
Also das ist schon sehr viel ich.
Ja, das war auch eher meine Idee. Und
die anderen nehmen Sie dann mit?
Die nehme ich mit, ja. Mhm.
Persönlichkeit.
Also ich glaube, ich kann Leute begeistern, weil ich glaube, ich kann das auch vorleben. Also dass niemand so den Eindruck hat, das macht er, damit er selber was davon hat. Dann wäre vieles in meinem Leben, was so gekommen ist, so nicht gekommen. Also ich lebe es vor, ich habe eine Idee und ich habe bisher auch gute Begleiter gefunden.
Jetzt habe ich gerade dieser Tage einen Artikel in der Zeitung von Ihnen gelesen, weil Sie gerade sagen, ich will Leute mitnehmen, ich will Leute begeistern. Im Moment wollen Sie Berlin begeistern für Olympia 36 oder 40, für eine Olympia-Bewerbung.
Genau.
Muss ja jetzt auch, Ende Mai habe ich gelesen, muss so eine Gruppbewerbung irgendwie abgegeben werden.
Ja,
ne?
ich glaube, die Olympia-Bewerbung ist könnte ein unglaublich großes in Berlin bewirken.
Also nicht wie so ein Motor habe ich mir das, also in Ihrem Text, genau. Wie so ein Motor für die Stadt.
Richtig.
Warum sollte Olympia ein Motor für die Stadt sein?
Wir gucken ja auf Olympia immer nur, da ist ein großes Ereignis, Sport kommt zusammen, das korrupte Internationale Olympische Komitee steht dahinter.
Und die greifen dann letztlich auch die Gelder ab und so?
Die Gelder ab und so. Das stimmt ja alles. Das sind ja teilweise Überlieferungen, tatsächlich passiert auch in den vergangenen Jahren. Man mag ihn ja kritisieren, wie man will. Ich bin auch kein großer Freund von ihm. Aber der Bach hat schon im IOC vieles reformiert. Also vieles kann man auch kritisieren, alles in Ordnung. Aber man muss sich dort mit den Fakten auseinandersetzen. Aber Olympia für Berlin ist, glaube ich, deswegen wichtig. A, brauchen wir einen Motor, damit wir vieles, was ich in diesem Artikel auch beschrieben habe, was nicht funktioniert.
Genau. Sie haben, glaube ich, die Turnhallen.
Die Turnhallen, die Straßen, die Verkehrs.
Wir haben hier ja die Brücke.
Die Brücken und so weiter.
Einzubrechen.
Und auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich habe neulich von dem stellvertretenden Bürgermeister aus Paris gehört, die Seine wäre nie sauber gemacht worden, wenn Olympia dort nicht stattgefunden hätte. Und so ein Schub brauchen wir auch in Berlin. Und das ist das Materielle, damit wir vieles in der Stadt, die ganzen Sportstättensanierung, 50 Turnhallen in Berlin an den Schulen sind zu, weil sie einfach keiner sich
darum kümmert. Aber hätten diese Turnhallen was von der Olympia-Bewerbung?
Ja, natürlich, weil im Vorfeld dieser Olympia-Bewegung Investitionen in die Stadt getätigt werden.
Ja, aber doch in bestimmte große Hallen,
nein.
Aber doch nicht in die einzelne Turnhalle
doch,
hier
auch,
um die
weil
Ecke.
Wir brauchen die. Wir brauchen ja Leute, die zum Sport kommen, die wir vorbereiten, sozusagen, wenn einer 12 Jahre ist, der ist dann in 36 oder in 40, ist er ja schon in dem Alter, wo er an den Spielen teilnehmen kann. Das ist ja das Entscheidende, dass der Weg dorthin viel zu sehr unterschätzt wird. Man hängt sich immer an dem an dem Endergebnis. Mhm. Aber der Weg dahin ist viel wichtiger. Und der zweite Faktor ist doch so, auch, Entschuldigung, wenn ich das hier an dieser Stelle und in diesem Haus sage, auch getrieben durch die Medien, die Stimmung ist doch negativ. Wir meckern über alles. Wir finden das alles Mist, was hier passiert und. Wir brauchen ein Ereignis, wo wir mal hingucken und sagen, super, wenn wir das zusammen machen. Wenn wir Hand in Hand, untergehakt, uns alle dafür einsetzen, ein Gemeinschaftserlebnis der Welt zu zeigen, wie nachhaltige Spiele aussehen können.
Und das erhoffen Sie sich von Olympia.
Ja, und ich glaube, dass dieses positive Erlebnis, das hat auch Großstädte wie in Paris auch verändert. Ich war selber damals, sie haben Paris nicht wiedererkannt. Ja, also auch das Verhalten der Menschen, selbst die Polizisten, die Soldaten, die ja sonst ja in Frankreich sehr strikt sind. Wunderbar.
Das hatte man vorher aber auch so nicht unbedingt erwartet.
Nein,
ne?
Nein, nein, hat man nicht erwartet. Aber das ist die Dynamik, von der ich spreche, die das dann auch bewirkt.
Ja. Wären Sie eigentlich dafür, also Sie sind ja im DOSB, im Deutschen Olympischen Sportbund, waren Sie, genau. Und da wird ja jetzt auch darüber diskutiert, ob man zum Beispiel, also ob man das der Bevölkerung vorlegt. Also die Frage, soll darüber abgehen.
Befragung.
Genau, eine Volksbefragung. Sind Sie dafür? Oder?
Ich bin grundsätzlich nicht dagegen, aber in Berlin geht das ja nicht. Von oben, das ist die Berliner Verfassung, der DOSB und auch das IOC schreiben das nicht vor. Aber tatsächlich in Kreisen des Sportes wird überlegt, eine Volksinitiative zu machen. Das heißt also, dass der Sport selber an die Bevölkerung sich wendet, 20.000 Stimmen sammelt und ans Parlament geht und dann sagt, sprecht mal darüber als Volksvertreter, entscheidet darüber. Ja, das kann passieren. Aber grundsätzlich, ich glaube auch, gerade die Berliner Bevölkerung kann man dafür gewinnen, weil die Berliner Bevölkerung sehr sportaffin ist. Immer wenn wir dann die Veranstaltungen hier haben, dann brodelt es in dieser Stadt. Was haben wir für Fanmeilen, was haben wir für Bilder in Stadien und Hallen? Wochenende für Wochenende. Ja, also ich glaube, das ist kein Problem. Wir dürfen uns nur nicht von falschen Zahlen. Und deswegen ärgert mich, wenn Politiker aus ideologischen Gründen Position beziehen, schon mit 16 Milliarden hier und 14 Milliarden dort soll das kosten, ohne dass das Konzept fertig ist, schon mit Zahlen und Meinungen auf dem...
Aber da sehen Sie, anhand dieser Dinge sehen Sie ja, wie groß der Widerstand
absolut.
Eben auch ist. Ne?
Absolut.
Aber sowas schreckt Sie nicht.
Nein, überhaupt nicht. Dann hätte ich vieles in meinem Leben nicht gemacht. Also ich glaube schon, dass wir das argumentieren können. Sie müssen das natürlich gut argumentieren und dabei ist enorm wichtig die Rolle, die die Bundesregierung spielt. Weil das könnte der Bevölkerung eine unglaubliche Sicherheit geben. Wenn die Bundesregierung erklärt, und daran mangelt es, weil der DOSB, muss ich ganz einfach sagen, ganz schwaches Bild abgibt gegenwärtig, nicht zu einer Entscheidung kommt und angeblich sich nicht entscheiden kann, ob Bayern, Berlin oder Hamburg
oder das Ruhrgebiet.
Oder das Ruhrgebiet. Und man wieder diese Regionen und Städte, das hatten wir ja schon mal gehabt, gegeneinander hetzt, völlig falsch. Die ganze Sache hat intern und extern, international, hat nur eine Chance, wenn die Bundesregierung früh genug sagt, mit dem DOSB zusammen, die Region oder die Stadt muss es machen und wir stehen dahinter.
Also man merkt, wie sehr Sie dafür brennen und wie viel Kraft Sie da offenbar auch bereit sind, dann noch reinzugeben. Sind Sie ja auch nicht mal der Allerjüngste.
Stimmt.
Wirken sehr fit und so, aber das ist auch ein... Wie alt sind Sie, wenn die Olympischen 72. Spiele dann hier angehen?
Achso, ob ich die noch selber miterlebe, das weiß ich nicht.
Aber so als Motor für die Stadt sind Sie bereit, dafür zu kämpfen?
Ja, ich finde, das hat Berlin verdient und ich liebe Berlin. Und
BR Wollis, das ist ein Ehrenamt. Das ist ja nicht das einzige Ehrenamt. Sie haben ja x Ehrenämter. Sie sind im Verein der Berliner Kaufleute, Sie sind im IHK, sind Sie, habe ich jetzt noch was vergessen?
Ja, ich unterstütze, bin im Kuratorium, ein tolles Projekt, House of One. Das ist ein ganz tolles Projekt, wo ich tiefst davon überzeugt bin, weil das ist etwas...
Der gemeinsame Glaubensraum.
Der gemeinsame Glaubensraum, also völlig unabhängig von, aber der Gedanke dahinter, dass man übergreifend trotzdem miteinander, auch wenn man unterschiedlichen Glaubens ist, aber trotzdem miteinander. Symbolisch sind das ja Kirchen, Synagoge und Moschee und dann einen Raum, der neutral ist sozusagen. Ja. Also dort bin ich tätig, dann bin ich natürlich in der Sportmetropole Berlin sehr aktiv und Sprecher der Profiklubs. Also
stimmt, das
sind schon...
Wie viele Stunden hat der Tag bei Ihnen? Bisschen mehr als 24, oder?
Ja,
genau. Na gut, also das kann ja gar nicht anders
sein. Das Gute ist, im Vergleich zu früher, wo ich noch im Berufsleben stand, ich bin nicht mehr fremdgetaktet. Ne? Wo man also mir da morgens vorlegt, also da musst du, so sieht dein Tag aus, da musst du hin und da musst du das sagen. Ich kann heute vieles selber bestimmen.
Wahrscheinlich ist es dann eben auch so, wenn man dann so viele Ämter hat, wo man überall drin ist, dann ergänzt sich auch vieles wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Das ist.
Aber so mit Gegenwind und so habe ich jetzt rausgekriegt, kommen Sie gut zurecht? Können Sie gut mit umgehen? Kritik?
Ja.
Sie haben die BR Wollis vor allem immer dazu gebracht, sich auch zu engagieren in der Obdachlosenhilfe und in der Berliner Tafel. Also auch mal in eine ganz andere Ecke zu gucken. Ja. Wenn wir das Auseinanderdriften sehen der Gesellschaft, also und bei der Obdachlosenhilfe, Berliner Tafel, wir sehen ja, wie der Zulauf der Berliner Tafel ist. Also unsere Gesellschaft driftet so auseinander. Haben Sie das Gefühl, dass der Sport hat tatsächlich so eine integrative Wirkung entfalten kann bei dieser Größe der Probleme?
Ja, Sport alleine sicherlich nicht, aber der Sport kann unglaublich eine wichtige Rolle spielen, weil er im täglichen Leben das Gegenteil realisiert. Sowohl was das Thema Migration angeht, Inklusion angeht, unterschiedliche Meinungen angeht. Also am Ende müssen sie als Mannschaft funktionieren und in der Kabine muss das stimmen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Also bei allen diesen Sachen kann der Sport eine ganz große Rolle spielen und dafür für einen Zusammenhalt in der Gesellschaft sorgen. Meine Einstellung, warum ich das mache, das ist auch ein Ehrenamt, nämlich meine Aktivität in der Berliner Stadtmission, in dem Freundeskreis, rührt von meiner Überzeugung, dass mich die Verteilungs- und Gerechtigkeitsfrage immer interessiert hat. Und früher hat man ja immer auch als in den sozialistischen Zeiten immer gedacht, das muss sich alles auflösen, die Klassen, und dann, oder der Kapitalismus ist böse oder andersrum und so weiter. Also das habe ich alles aufgegeben. Ich glaube schon, dass wir in einer sehr guten, strukturierten Gesellschaft, was die Verfassung und die Gesetzesgebung und Gerichtsbarkeit angeht, leben. Und die Lösung dieser Ungerechtigkeit nicht darin besteht, dass wir alles vergesellschaften und alles wegschmeißen, sondern die es haben, die sollen es auch zurückgeben. Und die es können, die sollen sich auch für die es nicht können, einsetzen.
Und so machen sie es.
Und das versuche ich. Mhm. Ja. Das ist nämlich ein Stück weit, die Leuchttürme müssen zurückstrahlen und zurückgeben.
Na dann wünschen wir uns doch, dass Sie noch lange strahlen.
Ja.
Viel Kraft für Strahlen haben. Kaveh Niroman, danke schön für das Gespräch.
Sehr gerne.
Aber ich schließe das natürlich nicht ab ohne den letzten Musikwunsch, den Sie noch vorher haben. Eric Clapton, Wonderful Tonight.
Ja, das ist eine wunderbare Ballade. Also das kann ich am Tag rund um die Uhr hören und ist auch ein schöner Abschluss vielleicht.
Ein schöner Abschluss für dieses Gespräch. Also danke schön für das Gespräch. Sehr gerne. Mein Name ist Katrin Heise und ich empfehle unsere Radio 3 App. Da können Sie dieses und alle anderen Gespräche nochmal nachhören oder natürlich in der ARD Audiothek.
I love you. wieder bär.
Sie ist der absolute Publikumsliebling. Hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben. Die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt. Im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, die Große. Ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekina spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Am Freitag in Frankfurt-Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
Nachrichten. Um 18 Uhr mit Christian Findt.
US-Präsident Trump hat Iran mit Bombenangriffen gedroht, sollte es keine Einigung im Streit um das Atomprogramm geben. Dem Sender NBC sagte Trump, es bestehe auch die Möglichkeit, Länder, die mit dem Iran Handel betreiben, mit Strafzöllen zu belegen. Iran wiederum drohte mit Gegenangriffen auf US-Militärstützpunkte in der Region. Zuvor hatte der oberste Führer Khamenei das Angebot von US-Präsident Trump zu direkten Verhandlungen abgelehnt. Zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar und Thailand dauert die Suche nach den Überlebenden an. Allein in Myanmar geht die Militärregierung bisher von 1.700 Toten aus. Franziska Amler.
In Mandalay, nahe dem Epizentrum des Bebens, ist es Helfern gelungen, 30 Stunden nach dem Erdbeben eine Frau lebend aus den Trümmern zu bergen. Die Situation im Land ist weiter unübersichtlich. Vielerorts fehlt es an Ausrüstung. Bewohner berichten, dass sie zum Teil mit ihren bloßen Händen die Menschen ausgraben. Um Hilfe im Bürgerkriegsland Myanmar zu ermöglichen, haben Rebellen eine zweiwöchige Waffenruhe verkündet. Mehrere Länder haben bereits Teams und Hilfsgüter geschickt. Indien hat angekündigt, seine Unterstützung noch einmal deutlich zu verstärken.
Die Leipziger Buchmesse ist mit einer erfolgreichen Bilanz zu Ende gegangen. Die Veranstalter zählten fast 300.000 Besucherinnen und Besucher. Das seien 13.000 mehr als im vergangenen Jahr. An der Buchmesse waren über 2040 Verlage beteiligt. Gastland war dieses Jahr Norwegen. In Hannover startet am Abend eine der weltweit wichtigsten Industriemessen, die Hannover Messe. Der scheidende Bundeskanzler Scholz eröffnet sie. Zentrales Thema ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrieproduktion. Mehr als 4.000 Aussteller aus 60 Ländern zeigen den neuesten Stand der Technik. Gastland ist diesmal Kanada. Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren auf Hawaii. Nils Dams erinnert an Richard Chamberlain.
Seine Rolle als Pfarrer Ralph de Bricassar im TV-Vierteiler Die Dornenvögel machte Richard Chamberlain Anfang der 80er Jahre weltbekannt. Außerdem war er in TV-Produktionen wie der Abenteuerserie Shogun zu sehen. Chamberlain stand aber auch auf Theaterbühnen. Mit fast 70 machte